Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.
Wir nähern uns dem Jahr 2025, aber manchmal kommt mir so vor, als wären wir schon mittendrin. Denn einem großen Jubilar, wenn man so will, dem großen Jahresregenten 2025 schlechthin, entkommt man schon jetzt nicht. In Wien vor allem nicht, wo er bereits mit 3 Ausstellungen geehrt wird. Die Rede ist von Johann Strauss, lieber Willi, dem großen Walzerkönig.
Ja, liebe Katrin, natürlich entkommt man dem Johann Strauss in Wien nicht. Aber das ist ein bisschen so wie beim Mozart-Gedenkjahr. Beim Mozart-Gedenkjahr denkt man sich, wird besonders viel Mozart gespielt und dann schaut man im Jahr davor und im Jahr danach wird auch besonders viel Mozart gespielt.
Also man muss eigentlich sozusagen die Johann Strauss-Frequenz gar nicht erhöhen, um dieses Jahr zu begehen. Es ist auf jeden Fall das Jahr, in dem er seinen 200. Geburtstag feiern würde. Deswegen wollen wir hier in unserer Klassik für taktlose Folge ein bisschen mitfeiern, aber vor allem auch fragen, was genau gibt es denn da zu feiern?
Ja, ich glaube, einer der populärsten Musiker, die Wien hervorgebracht hat, wobei wir ja nicht schlecht waren, was die Heimstätte von Musikern beziehungsweise die Geburtsstätte von Musikern. So viele sind ja gar nicht in Wien geboren. Alle Wiener Klassiker, Haydn, Mozart, Beethoven, kamen von woanders nach Wien.
Alles Wahlwiener.
Schubert war natürlich gebürtiger Wiener und Johann Strauss war eben die ganze Strauss-Dynastie, schon der Vater und die 3 Söhne, Johann, Josef und Eduard, waren wirklich gebürtige Wiener. Und das ist ja nun auch wirklich die wienerischste Musik, die sich denken lässt. Daher auch das Goldene Denkmal im Stadtpark, immer umringt von asiatischen Touristen, die sich unbedingt mit dem ablichten wollen. Kein Mensch steht beim Mozart-Denkmal, interessanterweise.
Wo ist denn das überhaupt?
Siehst du das? Genau das ist es, ja. Das Mozart-Denkmal, das finden wir gar nicht. Aber der Strauß, der steht im Stadtpark und wird ununterbrochen fotografiert. Also wir brauchen kein Gedenkjahr, um uns an Strauß zu erinnern. Aber es schadet ja nichts, dass jetzt ein paar Ausstellungen sind, bei denen man zumindest ein bisschen so nachschauen kann, wer war denn der eigentlich? Weil Donauwalzer hin oder her, aber den muss ja auch wer komponiert haben.
Das stimmt. Es tut dem Tourismus Wien auch sicher ganz gut. Mhm. Also nicht, dass er es nötig hätte, aber man sucht ja nach jeder Gelegenheit, die man bekommen kann. Gut, also wir wissen, es ist der Walzerkönig. Wir wissen, er ist international gefeiert, dieser Johann Strauss Sohn, muss man natürlich kurz einmal dazu sagen, damit man ihn nicht verwechselt.
Im englischen Sprachraum Johann Strauss der Zweite.
Ah, wirklich? Ja, ja. Da klingt, als wäre er der nachgereihte Johann Strauss.
Ja, ja, sozusagen. Aber auf dem Plattencover sieht man das. Also. Gut. Bei uns heißt Strauss Vater, Strauss Sohn.
Genau.
Nicht? Und dann Josef Strauss und Eduard Strauss. Nicht?
Das sind die Brüder.
Strauss
damit hätten wir
ist Johann Strauss.
Genau, damit hätten wir die Familie ganz grob umrissen. Wir werden auch sicher noch ganz viel über die Familie sprechen. Aber zuerst einmal meine Frage an dich. Was sind 5 zentrale Dinge, die man über Johann Strauss wissen muss?
Naja, 1825 bis 1899 der Walzerkönig. Allerdings wissen muss man, er war der 2. Walzerkönig, denn der 1. hieß auch Johann Strauss, war aber eben der Papa. Johann Strauss Vater. Das sollte man wissen. Also die ganze Geschichte, da werden wir dann noch drauf zurückkommen, war eine väterliche Erfindung an der Seite des auch wichtigen Josef Lanner.
Das war der Freund vom Vater sozusagen.
War der Freund vom Vater, eine Zeit lang sogar der Konkurrent, aber in Wirklichkeit haben die miteinander auch in denselben Kapellen gespielt und dann war das Ganze so erfolgreich, dass sich die aufgesplittet haben, so wie sich dann die Söhne auch noch einmal aufgesplittet haben. Und Lanner und Strauß, Vater nämlich, übrigens hatte Lanner auch einen Sohn, den August Lanner, der leider sehr jung verstorben ist, aber auch ein talentierter Komponist war. Aber der Strauß hat sich eben hat 3 Söhne gehabt, die alle 3 komponiert haben. Nicht?
Er hatte insgesamt noch viel mehr Söhne, aber da kommen wir dann später noch.
Gut. Also das Erste, was man wissen muss, er ist der 2. in der Reihe, aber der sozusagen der Johann Strauß. Also wenn man sagt Johann Strauß, meint man den Sohn oder den 2. Nicht? Was muss man wissen? Er ist der Meister des Walzers, vom Papa geerbt. Er ist der Meister der Operette, das werden alle, glaube ich, auch gleich dazu sagen, weil jeder kennt die Fledermaus, viele kennen den Zigeunerbaron, man kennt die Nacht in Venedig, viel mehr kennt man schon nicht, Wiener Blut vielleicht, das ist gar nicht wirklich von ihm, aber das kann man dann auch reden. Aber das sind die Dinge, die wirklich erfolgreich waren. Er war nicht der Erfinder der Operette, muss man auch wissen, das war er in Wahrheit Jacques Offenbach, ein deutscher Jude aus Köln, der nach Paris gegangen ist und dort die freche, systemkritische, kabarettistische Operette mit zündender Musik erfunden hat. Die kam über Johann Nestroy, der mindestens so systemkritisch gewesen ist, nach Wien, wurde hier übersetzt, war irrsinnig erfolgreich. Und dann hat man den Johann Strauss, der halt der Walzerkönig schon war zu dem Zeitpunkt, gedungen und hat gesagt, also, du musst eine Operette schreiben. Und der war eigentlich dagegen. Wir können dann noch darüber reden, wie es dazu gekommen ist. Er war eigentlich dagegen, wurde dann aber auch der Operettenmeister. Was muss man noch wissen? Er war quasi der Chef eines Familienunternehmens und hat ja die Brüder, weil das so erfolgreich war, gedungen. Der Josef wollte gar nicht, der war ein genialer Erfinder, Techniker, der hat sich für alles Mögliche interessiert, nur nicht für Musik, war aber kongenial, absolut, war wahrscheinlich von der Inspirationskraft der beste Komponist von den drei Brüdern. Josef Strauss hat bald dann eine eigene Kapelle gegründet, ist eine Zeit lang für den erkrankten Bruder eingesprungen und dann hat man gesehen, es geht, es lässt sich damit unendlich viel Geld verdienen. Und auf diesen Karren ist dann der Eduard auch noch einmal aufgesprungen, der nicht unbedingt ein Walzerprinz war, sondern eher rasante Galopps komponiert hat und Polkas. Aber der war auch im Bunde und sie haben einfach die Unterhaltungsmusikszene beherrscht in Wien. So, wie viele Punkte haben wir jetzt
schon? Es waren jetzt vier nach meiner Erzählung.
Das waren vier, etwas Fünftes. Was muss man noch wissen? Dass er eigentlich, wie alle großen Komiker auch, war der Walzerkönig, der König der Tanzmusik, ein aberwitziger Melancholiker. War eigentlich ein Mann, der sehr oft, wenn nicht immer, traurig gewesen ist. Der sehr begeistert war für das schöne Geschlecht. Er war auch dreimal verheiratet. Das letzte Mal in Sachsen-Coburg. Er war gar nicht mehr österreichischer Staatsbürger, weil er wollte sich scheiden lassen und neu heiraten.
So viel zum großen Aushängeschild Wiens.
Ganz genau. Er ist nicht als österreichischer Staatsbürger gestorben. Sollte man auch wissen, obwohl das natürlich eine Kuriosität ist, das ändert nichts an der Österreichischheit seiner Musik.
Darüber möchte ich auch noch reden, wie österreichisch das ist. Aber wunderbar, ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal rein, bevor wir uns tief hineinstürzen in die Walzer-Dynastie Strauss. Womit könnten wir denn gut uns einstimmen auf eine kleine Walzerstunde?
Fangen wir mit dem Donauwalzer an. Der Donauwalzer, unverkennbar, eigentlich die heimliche Nationalhymne Österreichs und in Wahrheit, jetzt haben wir gerade gesagt, Strauss war auch ein großer Melancholiker, diese Musik ist geboren aus einem Katzenjammer. Und zwar dem Katzenjammer der ganzen Nation, weil die Schlacht von Königgrätz gegen die Preußen verloren gegangen war. Und der ursprüngliche Text auf das Donau so blau, was dann später gedichtet worden ist, war Wiener seid froh, oho, wieso? Also eigentlich war immer die Frage, was da eigentlich nett dran ist. Komponiert für den Männergesangverein, von dem auch uraufgeführt. Daher gibt es auch einen Text, gibt es ja nicht zu allen Walzern Texte. Und wurde dann später auf Donau so blau umgedichtet. Aber in Wahrheit war das so ein Trostpflaster, ein musikalisches Trostpflaster für die Wiener und für die Österreicher, dass der Krieg verloren gegangen ist.
Worüber sollte man dann froh sein?
Eben, ja.
Oder
ja. Oho, wieso? Nein, das war absolut zynisch gemeint.
Okay.
Nicht? Das war absolut zynisch. Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst getanzt wird immer.
Ah, okay. Das war
ein bisschen schwingt mit.
Ja, aber das heißt, der Donauwalzer war eigentlich ein Chorstück von Anfang an.
Ja. Ich meine, war ein ganz normaler Walzer für den Strauß natürlich, aber komponiert für den Männergesangverein und als solcher halt mit einem Text versehen und auch so uraufgeführt. Das war natürlich so, dass der Widmungsträger das uraufführen durfte. Und dann wurde das natürlich in der Regel immer ohne Chor gespielt.
Mhm. Ja, ist ja auch heute noch so.
Aber der Frühlingsstimmenwalzer zum Beispiel, der berühmte, gibt es eine Fassung für Sopran und Orchester. Mhm. Also das gab es natürlich immer wieder, solche Ausreißer, aber im Wesentlichen war der Walzer natürlich ein Instrumentalstück.
Okay.
Und man muss auch dazu sagen, es hieß bis zu diesem Zeitpunkt nicht der Walzer, sondern die Walzer.
Und die Donauwalzer, also war das dann Johann Strauss Idee, das auf die Donau, diese Walzer auf die Donau zu beziehen?
Nein, das hat irgendein Regierungsrat hat dann den freundlichen Text dazu komponiert und dann hieß es an der schönen blauen Donau, okay. So ist es dann.
Aber der Johann Strauss hat sich damit auch anfreunden können oder war das dann
nein,
danach?
Moment.
Na, war das noch zu seiner Lebzeit?
Ja, natürlich, ja. 1866. Also das Wichtigste war natürlich das Geschäfte machen.
Okay.
Bereits für Strauss Vater, das muss man immer dazu sagen, es gibt auch schon einen Podcast dazu, erfunden hat das alles Strauss Vater.
Okay, dann sind wir ja jetzt schon mittendrin im großen Family-Drama und sprechen wir doch ein bisschen über dieses Family-Business Strauss. Ich finde das ganz spannend, weil Johann Strauss war ja quasi ein Scheidungskind oder beziehungsweise ein Trennungskind und das große Racheprojekt seiner Mutter.
Ja, absolut. Also als 19-Jähriger durfte er debütieren als der neue Strauß. Also Vater Strauß war unendlich populär zu diesem Zeitpunkt bereits. Und der 19-jährige Johann Strauß Sohn hat debütiert im Café oder Etablissement Dommeier. Das ist fast dort, wo das jetzige Dommeier in Hitzing ist.
Ja?
In Hitzing war
ein
damals
Kaffeehaus.
Aber ja, ein riesiges Etablissement war das mit Tanzsälen und einen großen Gastgarten und so weiter. Und da ist immer Musik gemacht worden, was damals üblich gewesen ist. Es gab viele solche Gasthäuser, Kaffeehäuser, in denen musiziert wurde. Im Kleinen hat die Walzerleidenschaft der Wiener ja so begonnen, auch in viel kleineren Lokalen. Und das ist dann einfach eine große Mode geworden. Da wurden die großen Ballsäle gebaut und so weiter. Also das war so eine Entwicklung aus der Musik heraus, kann man eigentlich sagen.
Gut, aber das heißt, der Johann Strauß ist aufgewachsen als Kind einer Musikerfamilie. Und dem ist der Walzer quasi in die Wiege gelegt worden. Das erste Stück in seinem Leben, was ihm vorgespielt worden ist, war ein Walzer des Vaters womöglich.
Wahrscheinlich. Also jedenfalls ist
er wurde schon im Dreivierteltakt als Kind geschunkelt.
Er wurde im Dreivierteltakt geboren. Floß, ja, so kann man das sicher sagen. Und der Vater hat sich dann scheiden lassen oder hat jedenfalls die Familie verlassen.
Mhm.
Und die Mutter hat sich gerecht, indem sie absolut gegen den Willen des Vaters, der ja damals noch natürlich der Vormund war, weil ein 19-Jähriger war ja noch nicht mündig, der sich aber abfinden musste, der Strauß-Vater damit dann, hat zu diesem natürlich unglaublich, ich meine, das muss man sich vorstellen, was das geheißen hat, wenn plakatiert wurde, der Walzerkönig hat einen Sohn und der schreibt jetzt auch, sind natürlich alle zum Dommeier und das war schon sehr gute Musik, die der Strauß-Sohn da präsentiert hat und da hat man schon gemerkt, der ist offenbar auch wirklich sehr gut und wurde dann von der Mama konsequent dazu benutzt, sozusagen als neuer Strauß gehätschelt zu werden. Und da gab es dann Parteiungen und manche Zeitungskritiker waren dafür, manche Zeitungskritiker waren dagegen. Und ganz lustig, relativ bald dann war ja die Revolution.
Mhm, 1848.
Und das hat die beiden geschieden voneinander. Vater Strauß ist dann bald gestorben, aber hat im rechten Moment noch die Notbremse gezogen. Beide standen sie am Anfang auf Seiten der Aufständischen. Und Strauß Sohn hat zu spät irgendwie den Turnaround geschafft. Der Papa hat dann irgendwann den Radetzky-Marsch komponiert, nicht?
Hat sich brav auf die Seite
gestellt. Ja, absolut. Und war dann immer noch der große Strauß. Das war er ja sowieso bis zu seinem frühen Tod. Und der Sohn hat es dann schwer gehabt. In der Publikumskunst war er immer oben auf, das war gar keine Frage. Aber beim Kaiserhaus war er nicht gut angeschrieben. Und zwar auf Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte hin. Denn der junge Kaiser Franz Josef war immer sehr skeptisch, was den Strauß betrifft, weil er genau wusste, dass der viel zu lang auf Seiten der Aufständischen war. Also überhaupt dort war und vor allem, also erst sehr spät hat er dann den Titel vom Papa geerbt, der für ihn erfunden worden ist, nämlich Hofballmusikdirektor.
Okay.
Das hat er ihm lang verweigert, der Kaiser.
Zu dieser Vater-Sohn-Rivalität noch eine Frage. Ich verstehe, dass die Mutter, Anna Strauß, sich da Genugtuung verschafft hat, indem sie ihren Sohn aufgebaut hat und quasi zu sagen, schau her, mein Ex, mein Sohn kann das mit meiner Hilfe noch besser als du. Ich kann jemanden schaffen, der größer und stärker ist als du.
Ja, ja, genau.
Aber warum war der Vater denn eigentlich gegen die Karriere seines Sohns?
Naja, der war sehr eitel, sehr selbstbewusst, aus kleinsten Verhältnissen der Sohn eines Bierwirts gewesen, ist er da in die Höhe gekommen und hat sich eine irrwitzige Stellung verschafft, auch im Ausland. Also das reisende, virtuose Orchester hat ja Johann Strauss' Vater erfunden, das vergessen wir immer. Das waren nicht die Philharmoniker, die es damals noch gar nicht gab, die da nach außen das musikalische Wien vertreten haben, sondern das war die Strauss-Kapelle. Die war bis nach London. Also
das erste große Tourneeorchester.
Absolut. Und die großen Komponisten der Zeit, die alles andere als Unterhaltungskomponisten gewesen sind, Hector Berlioz, Richard Wagner, waren begeistert von den Leistungen der Strauss-Vater-Kapelle. Sie haben nie so ein perfekt spielendes Orchester gehört. Das will was heißen, weil die haben ja mit den Profi-Orchestern damals gearbeitet. Also so das perfekt funktionierende Reiseorchester, Konzertorchester, wenn man so will. Das gab es ja damals nicht, weil die meisten waren ja Opernorchester, die gespielt haben. Das war eine Erfindung von Strauss' Vater. Und die Söhne haben das dann übernommen. Mhm. Und da gab es legendäre Konzertreisen. Johann Strauss' Sohn war dann jahrelang jedes Jahr in der Nähe von St. Petersburg in Pawlowsk und hat dort Sommersaison und da war ja wahnsinnig viel Geld. Und er hat unglaubliche Summen verdient mit dieser Musik. Und natürlich alles immer, das hat er vom Papa schon gelernt, zweitverwertet. Ein berühmtes Stück zum Beispiel heißt Im Krapfenwaldl. Der Ruf der Kuckuck, also im Krapfenwaldl, eine der beliebtesten.
Das ist ein Schwimmbad in Wien.
Ein Wiener Schwimmbad, ganz genau. Und im Krapfenwaldl, da schreit der Kuckuck. Der schrie ursprünglich im Wald von Pawlowsk, so hat das Stück nämlich geheißen, in Russland. Und dann, wie er es nach Wien gebracht hat, hat er es unter dem Titel Im Krapfenwaldl neu drucken lassen.
Okay, das hat er nur auf zwei Arten gemacht. Er hätte es ja dann auch noch ein Pariser Schwimmbad auch noch draus machen können und vielleicht noch in einen Londoner Park.
Ja, die haben es dann alle unter dem Titel Im Krapfenwaldl gespielt und sich gefragt, was das sein soll.
Okay, also ein sehr business-savvy Guy, dieser Herr Strauss. Aber das heißt, dass der Vater hatte auch ein bisschen Angst davor, vom Thron gestürzt zu werden, vom eigenen Sohn. War das auch ein bisschen das, was er... War auch eine wirtschaftliche Konkurrenz da?
Durchaus war das eine wirtschaftliche Konkurrenz und er hatte sie im Prinzip nicht zu fürchten, aber er war sehr vorsichtig, wie gesagt, von unten rauf gearbeitet. Er hat Konkurrenz nicht gern gesehen, schon gar nicht, wenn es aus dem eigenen Haus noch dazu von der verlassenen Ehefrau gekommen ist. Also man muss ja dann eines sagen, wirklich die Geschäftstüchtigkeit hatten, also vor allem die Mama von den drei Strauß-Söhnen, aber die drei Strauß-Söhne auch geerbt vom Papa. Und die haben, da gab es einen Strauß-Forscher namens Norbert Linke, der ein ausführliches Buch geschrieben hat, wo er nachweist, wie alle drei Söhne in aller Ruhe die Musik des Vaters ausgebeutet haben, die Melodien genommen haben, ein bisschen umgeformt haben und schon wieder als neue Melodien verkaufen konnten. Das war eine Firma, wie du zuerst schon gesagt hast, die Firma Strauss.
Ja.
Und die haben sich gegenseitig unter die Arme gegriffen und die Konkurrenzangst, die der Papa hatte, haben die Söhne gesehen, die muss man nicht haben, weil für alle drei war genug Platz. Es war so, das war schon bei Strauss' Vater so, dass die oft von einer Tanzveranstaltung zur anderen mit dem Fiaker gefahren sind und dort einmal eine Stunde da und eine Stunde da gespielt haben und doppelt kassiert haben. Nicht?
Und in diesem Business, welche Rolle hat die Mutter gespielt, die Anna Strauss? War sie einfach nur so die Matriarchin da drin oder hat sie
Ich glaube, die hat die drei schon rechnen gelehrt und ihnen gezeigt, wie das geht. Die war offensichtlich geschäftstüchtig wie kaum eine zweite Musikermama. Ja.
Aber selbst nicht musikalisch tätig?
Nein, das hat sie schon den Herren überlassen.
Mhm. Und die drei Brüder, waren die eigentlich immer sehr harmonisch miteinander oder gab es auch eine Rivalität zwischen den Brüdern?
Ja, die gab es auch, aber wie gesagt, sie haben genug Platz zum Atmen gehabt. Es war eher so, dass der Josef immer getreten werden musste. Der wollte das gar nicht so.
Weil du gesagt hast, er wollte lieber Ingenieur werden.
Eigentlich, ja, das war sein Traum, aber er hat natürlich dann auch gesehen, offensichtlich lässt sich mit Tanzmusik so viel Geld machen, es war keine Widerrede mehr möglich. Nicht? Und der Eduard wurde als jüngster dann dazu gezogen, weil einfach, es war so viel Platz da. Und wenn Strauß dran stand, war wurscht, ob Johann Joseph oder Eduard, die Leute sind hingepilgert.
Mhm. Als der Johann Strauß 24 war, ist dann der Vater gestorben. Und daraufhin hat er auch sein Orchester quasi geerbt, oder?
Ja, mehr oder weniger. Ja. Man muss sich das ja so vorstellen, das waren ganz kleine Gruppen, ursprünglich einmal, zu Zeiten von Lanner und Johann Strauß Vater. Die haben zu viert gespielt im Kaffeehaus. Mhm. Nicht? Und dann ist es immer größer geworden. Das Orchestrieren, die Arbeit mit den Instrumenten ist immer raffinierter geworden. Daher auch diese Virtuosität des Orchesters, die bis in höchste Kreise sich herumgesprochen hat. Und am Schluss dann natürlich bei seiner Reise nach Amerika hat Johann Strauß Sohn dann die berühmten 1000 Musiker befehligt und da gab es Subdirigenten und wie das geklungen hat, möchte ich mir gar nicht vorstellen, aber das wurde natürlich sofort typisch amerikanisch aufgeblasen. Ihm war es recht, weil dadurch haben sich auch die Einnahmen maximiert.
Okay, also das höre ich jetzt schon raus, es ist immer ums Geld gegangen und ja. Je mehr sich da rausholen hat lassen, desto besser. Ja. In dieser Rivalität zwischen Johann Strauß Vater und Sohn hat dann letztendlich der Sohn gewonnen, wenn man sich anschaut, was heute übrig ist, oder? Ja, also der Walzerkönig, dieser Titel steht dem Sohn zu.
Ja, kann man gesagt, doch sagen, oder? Der erste, der so tituliert wurde, war Strauß Vater. Da gab es den Sohn noch gar nicht auf der Bildfläche. Und aber heute, ja, wenn wir sagen, der Walzerkönig, dann ist Strauß Sohn gemeint. Und ich meine, die berühmtesten Walzer sind auch von ihm. Also was ich, Rosen aus dem Süden, der Donauwalzer, Wiener Blut.
Tritsch-Tratsch-Polka.
Tritsch-Tratsch-Polka, das ist wieder das ist andere Genre
natürlich. Ja, das ist auch ein bekannter.
Der Kaiserwalzer, übrigens zum Kaiserwalzer kann man eine wunderbare Anekdote erzählen. Das ist nämlich in Berlin uraufgeführt worden. Das ist auch der Grund, warum dieser Walzer nicht im Dreivierteltakt, sondern mit einem zackigen Marsch beginnt. Hören wir schon die Melodie, bam, bim, babam, bam, bam, und das wird dann. Was hat uns denn Johann Strauß damit erzählt? Er ist nach Berlin gefahren und alle wir heute, wenn auf den Plattencovers der Kaiserwalzer wird bebildert mit dem Franz Josef. Mhm. Und das ist aber natürlich falsch. Wir waren in Berlin und das war Wilhelm II. Aber die Point dieser Musik ist, der Wiener kommt und spielt ihnen einen zackigen Marsch, wie es die Berliner gewöhnt sind, und dann klopft er ihnen auf die Schulter und sagt, kommt's Kinder, ich spüre euch vor, wie es wirklich geht.
Okay, also so.
Wien schlägt Berlin.
Vom Dreivierteltakt belehrt.
Genau.
Am Ende bleibt es alles im Dreivierteltakt. Gut, damit sind wir ja auch schon bei den vielen Konzertreisen und Tourneen. Ist das etwas, was die Familie Strauß erfunden hat?
Ja, der Vater. Das ist tatsächlich so. Nicht? Also natürlich sind auch früher schon Komponisten auf Reisen gegangen, aber in der Regel als Solisten mit ihren eigenen Konzerten. Also Beethoven ist irgendwo hingefahren und hat irgendwo sein Klavierkonzert präsentiert. Mit
auch
dem
Mozart ist ja viel herumgeschickt worden, oder?
Ja, natürlich. Aber dass man ein perfekt einstudiertes Orchester als Klangkörper in die Kutsche setzt oder dann irgendwann in den Zug setzt und irgendwo hinführt und demonstriert, wie weit wir es in Wien mit der Orchesterkultur gebracht haben, das war die Erfindung von Strauß Vater. Und die Söhne haben das dann übernommen und sind überall hingefahren. Also der Sohn, bereits zu Lebzeiten vom Papa in Richtung Serbien und Ungarn und dann, ja wirklich, wie gesagt, bis nach Amerika hinüber am Ende des Tages.
Nicht? Und du hast vorhin Russland erwähnt. Warum gerade Russland?
Naja, dort war unendlich viel Geld. Die russische Kultur war natürlich auf einem Höhepunkt, aber immer gespeist durch westliche Musik. Nicht? Also Verdi zum Beispiel hat für St. Petersburg seine Macht des Schicksals komponiert. Nicht? Und andere Opern auch noch. Also es waren immer schon zur Zeit der Klassiker, waren westliche Komponisten, italienische Komponisten meistens, die in St. Petersburg die Opernkultur und die Konzertkultur hochgehalten haben. Und dann irgendwann einmal natürlich, weil populär, kam eine Abordnung und hat gesagt, wir legen ihnen so und so viel Rubel auf den Tisch. Und Strauss Sohn, wie gesagt, rechnen konnte er, das hat er von der Mama gelernt, hat gesagt, also für so viel Rubel komme ich. Nicht? Ja. Und das ist jahrelang gegangen und irgendwann ist es nicht gegangen, dann hat er den Josef geschickt.
Also, der war billiger, oder?
Nein, das hat genauso viel verdient und war genauso populär dann da oben, aber ich meine, das war wirklich äußerst lukrativ.
Ich habe vor kurzem in der Ausstellung über Johann Strauss im Wiener Theatermuseum erfahren, dass es auch so Deals gab, zum Beispiel mit der russischen Eisenbahngesellschaft, die den Strauss und seine Kapelle sozusagen einfahren hat lassen und sich dadurch natürlich auch erhofft hat, dass dann das Publikum auch dorthin kommt. Und genau das so erinnert ja auch ein bisschen daran, wie heutige Popstars zum Beispiel in Las Vegas verpflichtet werden, dort täglich Konzerte zu spielen, sogenannte Residencies, mit dem Ziel, dass dann die Touristen nach Las Vegas gelockt werden, natürlich, weil das einfach eine Attraktion mehr ist für diesen Ort.
Und genau so war es auch. Und ganz in der Nähe des Bahnhofs war die riesige Halle, in der die aufgespielt haben. Mhm. Nicht? Und das waren Sensationen. Und ich meine, die St. Petersburger Gesellschaft, das war natürlich eine große, adelige und ganz großbürgerliche Gesellschaft. Und wie gesagt, da war unendlich viel Geld und daher auch unendlich viel Geld zu verdienen. Mhm.
Wie geht sich das alles aus? Also wir haben jetzt über Johann Strauss viele Tätigkeiten gesprochen. Du hast ja auch schon durchscheinen lassen, dass er jetzt nicht nur Komponist war, sondern eben auch Dirigent, Impresario eines Familienunternehmens. Er hat selber aufgegeigt bei diesen ganzen Ballspektakeln und Tourneen und so weiter. Ist sich das wirklich alles in einem Musikerleben ausgegangen oder hatte er auch ein paar helfende Hände, die dann für ihn seine Kompositionen...
Arrangeure. Ja. Selbstverständlich gab es das. Vor allem gab es das zu der Zeit, wo er dann wirklich begonnen hat, Anfang der 70er Jahre Operetten zu schreiben. Da musste man ihn ja wirklich überreden, weil er gesagt hat, das überlasse ich dem, also in Wien war es dann Franz von Suppé, der die ersten großen Operetten geschrieben hat, gab es noch ein paar andere. Und Strauss hat gesagt, nein, dann lasst mich in Ruhe. Ich mache meine Tanzmusik, ich verdiene nur Geld. Das ist nicht. Und dann hat er irgendwann bemerkt, dass man mit Theatermusik noch viel mehr verdienen konnte. Und das verdankte er seiner zweiten Frau, die mit dem Direktor des Theaters an der Wien einen Deal gemacht hat. Und da kamen die Arrangeure. Und sie hat quasi aus dem Schubladel ihm genommen Walzer und Polkas. Die Arrangeure haben dazu Gesangsstimmen dazu arrangiert und Texte. Und dann hat man ihm so eine Pseudo-Strauss-Operette oder so einen Akt vorgeführt, einstudiert und vorgeführt im Theater an der Wien. Er mit seiner Frau war das einzige Publikum, also ein bisschen so wie Ludwig II. Nicht? Dann hat er gesagt, naja, wenn das so ist, dann machen wir das. Und dieses, wie im musikalischen Begriff heißt das ein Pasticcio, also eine Pastete, wo viele Zutaten hineinkommen und da backen schon viele mit bei so einer Operettenpartitur in der Regel. Es gibt welche, die hat er wirklich allein gemacht. Viele haben ihm die Arrangeure geholfen. Zum Beispiel gibt es am Anfang des dritten Akts der berühmtesten Operette, nämlich der Fledermaus, ein Melodram. Das heißt, also nur das Orchester spielt und dann kommt der vollkommen betrunkene Gefängnisdirektor Frank vom Fest beim Prinzen Orlowski, das den zweiten Akt der Fledermaus bildet, kommt also herein und da wird ein Melodram gespielt. Das heißt, da wird nur agiert auf der Bühne, komödiantisch, und dazu wird nur im Orchester gespielt, nicht gesungen. Und dieses Melodram ist berühmt, das hat aber ein Arrangeur aus den Melodien der Fledermaus für diesen Zweck arrangiert, also hergestellt, und man glaubt immer, das ist ein Werk von Johann Strauss. Ja, die Melodiefetzen sind von Johann Strauss, aber in Wirklichkeit war das ein anderer.
Hat's andere.
Ja, es war ja auch sehr spät. Oder besser gesagt, früh war es. Und die Füße, die flattern. Und der Schreibtisch, der schmeißt. Nein, das bin ich selber. Ein Schreibtisch in Ehren. kann ein Schläfchen nicht verwehren. War gut, ne? War ja gut, ne? Erst die Zeitung, die müde Zeitung. Zeitung von übermorgen. Guten Morgen, übermorgen, Zeitung. Müde bin ich.
Du hast vorhin die zweite Ehefrau von Johann Strauss erwähnt. Er war ja insgesamt dreimal verheiratet. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie diese drei Frauen ihn geprägt haben? Die erste war die Jetti Trefts, also eigentlich Henriette, genannt Jetti. Die ist gestorben. Die zweite war die Angelika Dietrich, genannt Lilli. Die hat ihn verlassen. Und seine dritte Frau war dann Adele Deutsch.
Die Jetti war eine Theaterfrau, die natürlich einfach vom Metier war, aber nicht diejenige, die verantwortlich war, dass es dann zu den Operetten gekommen ist. Wie du gesagt hast, sie ist gestorben. Die Lilli war dann diejenige, die die Operettentätigkeit angeleiert hat und dafür gesorgt hat, dass die Kassa noch mehr klingelt in Nachfolge von der Mama Strauss. Das ging dann nicht gut. Wie gesagt, er war ein großer Melancholiker und ich glaube, er war ein sehr unangenehmer Mensch in Wirklichkeit. Ja. Also vor allem in seinem Umfeld, auch den Brüdern gegenüber. Also es war dann nicht immer alles Wonne Waschtrock. Aber man hat sich immer, und das hat man von der Mama gewusst, wir müssen zusammenhalten, weil das bleibt in unseren Händen. Die Wiener Musikkultur, die gehört uns, nicht? Da waren sie sich einig, nach außen hin, nach innen hin, hat es wahrscheinlich des Öfteren gekracht. Und was den Ehestand betrifft, nach der Scheidung, die ja nicht möglich war nach österreichischem Recht.
Ah, Moment, man durfte sich in Österreich nicht scheiden lassen?
Nein,
das war keine Möglichkeit?
Nein, natürlich. Das ist ein katholisches Land und du kannst dich nicht so einfach scheiden lassen. Heute ist das natürlich alles ganz anders.
Okay, also damals, zu Johann Strauss Zeiten, man konnte heiraten, aber man konnte sich nicht legal scheiden lassen.
Nein, und man musste die Staatsbürgerschaft wechseln, wenn man das wollte. Weil in anderen Ländern war das unter Umständen.
Und deswegen ist er dann Deutscher geworden, damit er sich scheiden lassen kann und neu heiraten.
Genau so war es.
Er wollte vielleicht eh Österreicher sein, aber Österreich hat es ihm nicht leicht gemacht.
Ganz genau. Wobei man dann der letzten Frau, die eine gute Nachlassverwalterin war, nach seinem Tod dann übel mitgespielt hat in der Zeit des Nationalsozialismus, weil sie Jüdin war. Da gab es dann sehr ungute Geschichten, wobei man dazu sagen muss, dass den Nationalsozialisten natürlich der Stammbaum des Johann Strauss oder der Familie Strauss gar nicht recht war, weil sich nämlich im Taufregister in St. Stephan die Eintragung finden ließ, dass er großväterlicherseits jüdisch gewesen ist. Und das war natürlich gar nicht gut in der damaligen Ideologie, weshalb man was gemacht hat.
Ja, das weiß ich, das habe ich auch in dieser Ausstellung gelernt. Die Nazis haben dieses Buch aus dem Stephansdom entwendet
die
und
Seite.
Einfach gefälscht.
Ja, die Seite wurde einfach herausgenommen.
Ja, die haben dann irgendwie eine zweite Version davon angefertigt, oder?
Durfte natürlich nicht wahr sein, nicht? Weil großer Deutscher, natürlich. Er war ein Österreicher und er war zumindest im Stammbaum doch auch ein bisschen wenigstens jüdisch.
Die Nazis haben ihn sich zu Recht arisiert.
Ja, genau. Ja.
Aber weil wir vorher auch bei der Persönlichkeit von Johann Strauss ein bisschen waren, du hast gesagt, ein Melancholiker war da. Was weiß man noch so über ihn als Mensch? Ist da irgendwas überliefert?
Naja, wie gesagt, nach außen hin, das war schon perfekt gemacht. Nach außen hin gab es die Musik und sonst gar nichts. Also ja. Skandalgeschichten, ja gut, in dem Moment, wo er sich entfernt hat aus dem Land, um eine neue Frau zu heiraten, das hat sich natürlich herumgesprochen, haben ihm auch viele übel genommen, gar keine Frage. Aber im Wesentlichen hat er schon versucht, sein Privatleben total abzuschirmen.
War er ein eitler Mensch?
Ja.
Schon, also man sieht immer diese stolzen Bilder, wo er unterschiedliche Bartmoden präsentiert. Ja, mal ja. Hat er so einen flauschigen Backenbart, ja. Mal so einen richtigen Kaiser Franz Josef
ja, ja.
Lookalike-Bart.
Ja, 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 klar.
Und immer eben diese stolze Haarmähne. Und also war ein Mensch, der sehr viel Wert auf sein Äußeres legt.
Es war schon der Papa. Das lag in der Familie. Also das, die äußere Erscheinung, das war unendlich wichtig. Und wichtig war natürlich auch, wir reden hier von Riesenerfolgen, die sich nicht erzielen lassen, wenn die Qualität nicht stimmt. Und die Qualität der Strauss-Musik, wie gesagt, Wagner, Berlioz haben gelobt, den Vater Strauss schon für die eminente Qualität, nicht nur seiner Musik, sondern vor allem seiner Orchestererzieherfähigkeiten, die hat sich irgendwie auf die Musikersöhne übertragen. Erstens und zweitens, die Musik ist natürlich großartig. Also jedenfalls die von Johann und Josef, die von Eduard ist gut gemacht, sagen wir mal so.
Ganz okay.
Aber zwei Genies waren sie. Also ja. Johann und Josef waren wirklich Genies. Josef noch viel mehr als der Johann, der auch aber fasziniert war von Richard Wagner. Und wo dann viele Elemente aus der damals modernen Musik, eben Franz Liszt, Richard Wagner. Und das darf man auch nicht vergessen. Die haben ja immer die neuesten Stücke der berühmtesten Komponisten gespielt in ihren Konzerten, zum Beispiel im Volksgarten, im ersten Teil. Und im zweiten Teil dann kamen die Eigenkompositionen. Und Josef Strauss war zum Beispiel der Dirigent der Erstaufführung des Vorspiels und des Liebestods von Tristan und Isolde von Richard Wagner, woran die Wiener Hofoper gescheitert war. Die haben 77 Proben für die Uraufführung von Tristan und Isolde absolviert und mussten das dann absetzen, weshalb die Münchner bis heute stolz sind, dass sie es geschafft haben, Tristan uraufzuführen. Wien ist gescheitert dran, aber im Volksgarten bei Josef Strauss ist Wagner uraufgeführt worden, quasi, also für Wien erst aufgeführt.
Das klingt total spannend, weil aus heutiger Sicht, ich stelle mir vor, das sind ja zwei komplett unterschiedliche Welten. Auf der einen Seite diese wuchtige Wagner-Oper und auf der anderen Seite die Walzerseligkeit. Hat es in ein Konzert hineingepasst?
Ja.
Und haben sich die Strauss-Brüder auch irgendwie begriffen als Teil einer großen Komponistentradition? Oder war für die klar, sie machen etwas eben Volksseliges, Liebliches, eben diese typische Dreivierteltakt?
Ja, 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 nein, beides. Musik. Beides. Ja, sie wollten hochqualitätvolle Musik liefern, zu Unterhaltungszwecken, zweifellos. Nicht?
Ja.
Aber es war dann schon, man hat schon gewusst, dass das wirklich geniales Kunsthandwerk ist, wenn man das überhaupt so sagen darf. Und es war dann bald so, dass wenn bei einem Ball der neueste Walzer aufgeführt worden ist, dann sind die Leute stillgestanden auf der Tanzfläche, haben sich diesen Walzer, oft 8, 9, 10 Minuten, einmal angehört, dann wurde applaudiert und dann erst wurde bei der Wiederholung getanzt. Das heißt, man war sich über die konzertanten Qualitäten, die symphonischen Qualitäten durchaus im Klaren. Und das hat auch zu Kritik geführt zum Beispiel. Also Eduard Hanslick, unser Musikkritiker über Jahrzehnte in der Neuen Freien Presse, der ein großer Parteigänger von Strauss Vater gewesen war, hat auch den Johann Strauss Sohn begleitet, hat gesagt, wahnsinniges Talent. Aber wie der dann angefangen hat, so etwas avantgardistischere Elemente in, waren immer erkennbare Walzer, aber hereinzunehmen, hat er schon sehr kritisch sich geäußert und hat gesagt, aha, Johann Strauss Sohn komponiert jetzt Walzer-Requiem. Und das fand er also gar nicht gut. Und man kann schon hören, also diese Tondichtungsqualitäten, die man von Franz Liszt und Wagner also sich geholt hat, die sind manchmal sogar in wirklichen Tanzwalzern drinnen. Wenn wir zum Beispiel hören, den Höhepunkt eines Walzers namens Nordseewellen, da kann man die Nordseewellen wirklich hören und die verdichten sich manchmal zu einem richtigen Tornado. Also da atmet man direkt auf, dass der Walzer jetzt doch weitergeht, aber das, was sich ein paar Sekunden vorher ereignet hat, das war schon so ein richtiger Seesturm eigentlich. Hat natürlich auf der Tanzfläche in Wirklichkeit nichts verloren.
Ja, ist das dann ein Showstopper sozusagen? Also hören alle auf zu tanzen und schauen komisch.
Ja, und schauen, was hat denn der Strauß da jetzt wieder gemacht. Also solche Überraschungseffekte waren schon oft drinnen. Und da muss man sagen, da ist natürlich das Qualitätsbewusstsein, also das, was eine gute Komposition ausmacht, jetzt wurscht, ob im Dreivierteltakt oder nicht, das haben die schon alle drei gehabt oder alle vier, wenn man den Vater dazu rechnet. Und das ist auch irre anerkannt worden. Und es gibt ja auch den berühmten Fächereintrag, wo steht die ersten Takte des Donauwalzers und darunter steht leider nicht von mir Johannes Brahms.
Was ist ein Fächereintrag? Hat er das auf einen Fächer drauf geschrieben?
Die Damen haben sich auf den Fächer, auf ihre Fächer die Autogramme geholt.
Ah, okay. Also Brahms hätte gern auch Walzer komponieren können.
Ja, er hat ja auch Walzer komponiert, ja, durchaus im Bewusstsein der Walzer der Strauss-Dynastie. Mhm. Und die haben sich auch in Ischl getroffen, Strauss und Brahms. Und also es wird immer gesagt, sie waren befreundet. Das glaube ich gar nicht. Aber sie haben natürlich genau gewusst, wie förderlich es für den einen wie für den anderen war, miteinander abgelichtet zu werden. Es gibt ein berühmtes Foto, wo Strauss und Brahms nebeneinander stehen. Mhm. Und dieses leider nicht von mir sagt ja auch allerhand aus. Also jedenfalls ist es eine enorme Wertschätzung der kompositorischen Qualitäten.
Und waren dann eigentlich die anderen Komponisten, die zugleich gelebt haben, neidisch auf diesen internationalen Popstar-Status der Strauss-Brüder?
Ja, neidisch weiß ich gar nicht. Es gab natürlich viele Nachahmer in allen Ländern, aber so die ernsten Komponisten, unter Anführungszeichen, waren auf den Strauss wahrscheinlich nicht neidisch, aber...
Haben die eher so ein bisschen belächelt, so, der macht halt Tanzmusik. So
ja, nein, das glaube ich eben gar nicht, sondern die haben sehr wohl gewusst, was der kann, was diese Sträuße konnten. Also man hat es bewundert. Ich glaube, es gab kaum einen ernsthaften Komponisten, der nicht anerkannt hätte, wie gut diese Musik ist, abgesehen davon, dass sie sich so gut zum Tanzen eignet.
Okay, lass uns festhalten, was daran so gut ist, weil du machst jetzt so klar, dass der Begriff Walzerkönig, dass dieser Ehrentitel gerechtfertigt ist und dass die Strauss-Brüder, und vor allem heute reden wir vor allem über Johann Strauss, dass er zu Recht den Titel Walzerkönig trägt. Was macht denn die Strauss-Walzer so besonders?
Das Besondere ist, dass wir sehr oft, vor allem in den langsamen Introduktionen, die zum Thema hinführen, die symphonischen Qualitäten, die wir gerade jetzt mitten im Walzer gehört haben, also dass sehr elaborierte kleine Tondichtungen, kleine symphonische Dichtungen am Beginn eines Walzers stehen. Oft ist es ja so, dass die Walzer, die großen Walzer, mit Introduktionen beginnen, die uns langsam zum Thema hinführen. Wir haben zuerst schon erzählt über das Kaiserwalzer.
Ja.
Also das ist ja auch so.
Der ist Marsch hinführt.
Genau. Aber viel subtiler ist es ja zum Beispiel im Donauwalzer, wo langsam, noch dazu in einer anderen Tonart, nämlich in A-Dur, das ist die Dominante, zum D-Dur des berühmten Donauwalzers hingeführt wird. Also das schimmert ja wirklich so wie eine nächtliche Stimmung in einer Tondichtung. Das könnte auch sein von Smetana über der Moldau oder so weiter, das Mondlicht oder so.
Ja, es flimmert so heran, oder? Das ist so der Moment, wo man sich dann zu Silvester zusammenfindet und die Tanzpartner einander finden, weil man weiß, jetzt geht es dann gleich los.
Genau, und das ist auch die Dramaturgie, denn wenn sich's ausgeflimmert hat, wenn so die Nervosität dann schon relativ hoch ist, dann nimmt er uns bei der Hand und wirbelt uns hinein in den Tanzsaal. Und dann, wie gesagt, dann sind alle versammelt und dann muss es halt irgendwie losgehen. Ne?
Ja, aber dann wird es wieder ein bisschen lieblicher, oder? Also er baut irgendwie so eine gewisse Spannung auf. um dann aber nochmal einen Schritt zurückzugehen. Genau. Und
das, so wie du es jetzt beschrieben hast, das ist eine geniale Dramaturgie. Und das hat er gelernt, nicht so sehr vom Papa, sondern von den großen Komponisten, den Symphonikern und vor allem den Opernkomponisten. Wie bereitet man denn einen Star-Auftritt vor? Nicht? Mhm. Die Diva ist alle, sind nervös, sie laufen so zusammen, wie wir es gerade gehört haben, und dann schauen alle in eine Richtung und dann öffnet sich der Vorhang.
Da sind wir jetzt mittendrin im Thema. Also Dramaturgie, quasi auch ein gewisses Gefühl für Inszenierung, für musikalische Inszenierung, kann man sagen, ist ein Element, das
absolut
dann die Strauss-Walzer ausmacht. Wenn wir uns jetzt entlang des Donau-Walzers ein bisschen weiter hangeln, was kannst du uns noch über die musikalische Qualität sagen? Was macht noch Strauss aus? Was ist
also
typisch
einmal,
Strauss?
Erstens einmal allein diese Melodie, ja, und wie sie entwickelt wird. Ja. Eine Melodie ist eines, das hat ein Element, das dort 3 Sekunden in Wirklichkeit. Ja. Das dann zu entwickeln, dass es eine Minute dauert und dass das ein schön gewölbter musikalischer Bogen ist, das ist ja schon mal die Kunst Nummer 1. Die Inspiration, die richtigen Melodiebausteine zu finden und sie dann aber zu entwickeln. Und was brauchen wir dann natürlich noch? Ein Kontrast. Das heißt, die Walzerthemen müssen guten Kontrasten wiederum ein dramaturgisches Ganzes ergeben, das sich so zuspitzt, wie wir es zuerst auf wirklich symphonische Weise bei den Nordseewellen gehört haben, nicht? Oder Nordseebildern, so zuspitzt, dass dann plötzlich wieder so wie du zuerst gesagt hast, das ist so ein Aha-Moment, wo alle schauen und dann kommt das Hauptthema wieder. Das ist die klassische Reprisenbildung. Also es sind durchaus symphonisch gearbeitet. Das macht die enorme Qualität aus. Natürlich am Ende des Tages Melodie, Melodie, Melodie und dieses Gefühl, welche melodischen Entwicklungen eignen sich denn zu diesem Walzerrhythmus wirklich gut, nicht? Tschaikowski konnte das auch wunderbar auf seine Art und Weise. Der hat herrliche Walzer komponiert. Sonst fallen uns nicht so viele Komponisten ein. Chopin hat Walzer komponiert, Brahms, wie gesagt, hat Walzer komponiert. Also am Walzer haben sich dann viele versucht, aber kaum welche haben es geschafft, wie Josef und Johann Strauss Sohn, so wirklich elegante, geschmeidige, ganz, ganz wunderbar auch gesangliche und eben tanzbare Melodien zu finden und die dramaturgisch so gegeneinander auszuspielen, dass schon wieder so eine symphonische, eine dramaturgische Dynamik entsteht. Das ist die Kunst. Also es sind viele Kunstfertigkeiten, die da zusammenkommen. Das ist Kompositionshandwerk. Das ist nicht einfach, dass man sagt, so, also eine schöne Melodie und da spielen wir eine zweite und eine dritte. Irgendwie geht's schon. Das ist natürlich das, was die weniger talentierten Komponisten machen. Aber da so Kunstwerke, jeder Walzer ist ein kleines Kunstwerk. Und wenn wir jetzt gesagt haben, hat das die Walzer geheißen, weil ursprünglich ist es aus einer Reihung entstanden. Da war es wirklich so.
Ja.
Erster, zweiter, dritter, vierter Walzer hintereinander und die schönsten haben wir wiederholt und manche haben wir weggelassen, weil die haben uns nicht so gut gefallen. Das war nicht diese Kunstfertigkeit. Hat auch was. Gibt es bei Schubert nicht Walzerketten, die ganz wunderbar sind, aber die haben nicht diesen Kunstanspruch, diesen symphonischen Anspruch.
Also er hat aus einer Walzerkette den ultimativen Walzer gemacht. Am Beispiel Donauwalzer hat das berühmte Thema, haben wir gerade gehört. Dann sagst du, kommt eine Kontrastmelodie.
Mhm.
Und dann kommt wieder die ursprüngliche Melodie.
Naja, so einfach ist es nicht, sondern auch dieser, das wäre, glaube ich, das kriegt man leicht mit, auch dieses stark rhythmisierte, auch melodisch rhythmisierte Thema ist ganz etwas anderes als der weiche Dreiklangswalzer, den wir kennen, den wir zuerst gehört haben. Und dann kommt noch ein anderes und noch ein anderes. Es sind in der Regel 5 Walzer. Daher hat es früher mal die Walzer geheißen. Kleine Introduktion. 5 verschiedene Walzer und am Schluss Wiederaufnahme von einem oder mehreren Walzer von vorher und eine Coda.
Lass uns mal durchzählen. Das war jetzt also Nummer 2.
Genau.
Das war Nummer 3. Nummer 4.
Wieder eine ganz andere musikalische Welt.
Die Nummer 5 war wieder anders. Ja, und alle diese 5 Walzer, die da in diesem einen Donauwalzer vereint sind, sind ja unglaublich eingängig. Jeder kennt die Melodie, auch wenn natürlich dieser Dreiklang, hast du gesagt, weil der Donauwalzer ist ja auch sehr leicht auf jedem Instrument nachzuspielen, zumindest die ersten paar Töne. Der ist natürlich so Donauwalzer schlechthin, man hört diese drei Töne und weiß es sofort. Aber eigentlich alle anderen 5 kann so gut wie jeder mitsingen.
Ja, aber natürlich. Und das ist ja auch diese eminente Qualität. Denn Melodie ist das eine, aber die muss einem einmal einfallen. Jetzt kommt ein Running Gag von mir. Was kommt jetzt? Andrew Lloyd Webber komponiert bei jeder halben Melodie, die ihm einfällt, ein neues Musical.
Nicht? Und stimmt, Johann das Strauss, hast du schon mal gesagt.
Ja, und Johann Strauss braucht 5 Melodien, und zwar dieser Qualität.
Ja,
das hat er auch nicht immer natürlich, aber in diesem Fall von eminenter Qualität für einen Walzer.
Ja, ja, das ist das gleiche Argument, das du gemacht hast, als ich dich gefragt habe, was an Mozart so besonders ist.
Mhm. Ja, unglaubliche Melodik auch. Nicht?
Sehr einfallsreich, dieser Kerl, dieser Herr Strauss.
Ja, ja. Und wenn die 5 Walzer eben erklungen sind, spitzt sich's noch einmal zu und dann erscheint die ursprüngliche Melodie wieder und wird in eine Coda zum Schluss übergeführt.
Den Donauwalzer kennt jeder. Wie viele Walzer gibt es denn dann eigentlich noch?
Ich habe sie nicht gezählt. Ich kann dazu nur sagen, die Gesamtaufnahme aller Orchesterkompositionen, Walzer, Polkas und so weiter von Johann Strauss' Sohn umfasst 52 Kompaktdiscs. Also kann man sich ausrechnen, dass man da schon an die 60 Stunden ununterbrochen Musik hören kann, ohne dass sich, sagen wir, nicht nichts wiederholt, aber fast nichts.
Und dazu kommen noch Operetten.
Ja, genau so ist es.
Ja. Ja. Es wird ja auch beim Neujahrskonzert jedes Jahr irgendwas Neues ausgegraben und also eine unglaubliche Vielfalt an Strauss-Melodien, die da regelmäßig aufgeführt wird, oder? Mhm. Natürlich gibt es die paar, die wir genannt haben, die ganz berühmten von Wein, Weib und Gesang, ja, Wiener, ja, Blut, eben, ja, den Donauwalzer und so weiter. Wenn ich dich jetzt nach einem ultimativen Geheimtipp fragen darf, was wäre denn so der unbekannte Walzer, den man kennen sollte?
Da würde ich fast sagen, die Nordseebilder, die wir da zuerst gespielt, ja, haben, die kennt fast niemand, obwohl sie auch im Neujahrskonzert natürlich schon gespielt worden sind. Und die finde ich einfach wirklich in der symphonischen Qualität großartig.
Apropos Neujahrskonzert, da hat ja dann doch der Johann Strauss Vater das letzte Wort
immer mit
dem Radetzky-Marsch. Das ist aber auch das Einzige, was von dem übrig geblieben ist, oder?
Was schade ist, weil es sehr, sehr gute und sehr schöne Stücke, auch Walzer und Polkas Galoppe von Strauss Vater gibt. Eher noch Glück hat der Josef Strauss, der natürlich sehr viel gespielt wird mit Delirienwalzer, Sphärenklänge. Das sind schon ganz tolle Stücke. Also die sind fast noch elaborierter als die besten Walzer vom Bruder Johann. Aber im Wesentlichen natürlich, wie du gesagt hast, der Walzerkönig in unserem Gebrauch, das ist Johann Strauss Sohn.
Johann Strauss, der eben 2025 groß geehrt wird, in Wien, aber wahrscheinlich auch anderswo, denn es ist einfach das Jahr des Johann Strauss, musikalisch gesprochen. Damit bedanken wir uns fürs Zuhören. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten, wie man so auf altmodische Art sagt, und wenn Sie uns weiterempfehlen und uns 5 Sterne geben in der App, in der Sie uns gerade hören. Das hilft uns nämlich, dass wir von noch mehr Musikfans und taktlosen Freunden gefunden werden.
Genau, vielen Dank dafür, falls es passiert, und Wünsche und Anregungen wie gewohnt unter podcast@diepresse.com.
Ciao.
Wiederhören.
Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.